Conny Matz. Sehr schön, dass du hier bei mir zu Gast im Podcast bist, in deinen Räumlichkeiten, wo wir jetzt sitzen. Vielen Dank für die Einladung. Wir haben gerade schon einen schönen Spaziergang zusammen gehabt und uns heute Vormittag schon über viele inspirierende Themen ausgetauscht. Dafür bin ich sehr dankbar. Also vielen Dank, dass du das hier auch mit uns teilst. Und vielleicht, bevor wir reingehen, was du alles so Tolles machst und auf welches Unternehmen du gegründet hast, vielleicht kannst du so kurz mal erzählen, okay, wer ist eigentlich Conrad? Was macht dich aus? Wo befindest du dich gerade auf deinem Weg? Und so ein bisschen so eine Idee zu bekommen für die Hörer.
Okay, ja. Hi. Vielen Dank auch für den tollen Spaziergang eben durch den Park von Babelsberg in Potsdam, um die Insel so ein bisschen herum. Es war wunderschön. Im Regen leicht. Wer ist Conrad? Ist irgendwie eine einfache Frage und doch irgendwie so spannend. Ich erlebe halt diesen Moment morgens, wenn ich aufwache und ich irgendwie das Gefühl habe, dass gar nichts da ist. Also irgendwie das Alte von gestern und heute Nacht so fast vergessen. Und dann kommen so die ersten Regungen und die ersten Gefühle und die ersten Wahrnehmungen. Und dann entwickelt sich etwas, wenn ich dann nicht an die Vergangenheit denke und nicht an die Zukunft denke, wo ich sagen würde, das ist Conrad. Und dieser Moment dieses Wahrnehmens und dann darauf vielleicht auch irgendwie so ein des Reagierens natürlich, ja, wie zum Beispiel, hey, der Körper meldet sich, der möchte sich jetzt gern bewegen. Und natürlich habe ich dann irgendwelche Techniken ehemals gelernt, wo ich dann weiß, ja, das macht schon Sinn, mich jetzt so zu bewegen. Das tut dem Körper total gut. Und dann höre ich aber eher darauf, was möchte mein Körper gerade? Also was möchte der jetzt gerade wirklich? Und damit fahre ich richtig gut.
Jetzt gleich eine Frage. Ja. Wie spürst du das für dich am besten? Was möchte mein Körper gerade? Was ist da so dein...
Ich glaube, es war ein lebenslanges Lernen, darauf zu hören. Und das war auch viele Fehler machen, definitiv. Aber es gibt etwas, das ist viel intelligenter als mein Kopf oder ich mir eigentlich über mich dachte, dass das gibt in mir. Das ist diese Körperintelligenz, die ist unfassbar intelligent. Und klar ist das mit mir verbunden, weil ich bin das ja, der diesen Körper hat. Aber ich darf eigentlich eher nur zuhören. Ich darf der sein, der darauf dann er den Raum gibt, dieser Körperintelligenz. Also wenn ich den richtigen Raum gebe, dann macht mein Körper schon das Richtige. Und darauf dann zu vertrauen, dass mein Körper sich in der richtigen Art und Weise zum Beispiel bewegt, in der richtigen Art und Weise das Essen zu sich nimmt. Ja? Ohne dass ich darüber ein Wissenskonzept stülpe, was eigentlich schon wieder veraltet ist. Also klar weiß mein Kopf, wenn ich den so aktiviere, mit seiner rechten und linken Gehirnhälfte, dass das richtiger ist als das. Und da gibt es auch ganz viele Studien und da habe ich das und das gelesen und das Buch und das Video und ne, Wissen, was dann irgendwie aber auf meinen Körper nur teilweise stimmte. Diese Erfahrung habe ich gemacht. Und ich fahre viel besser damit, das Wissen so da zu haben, aber darauf nicht aktiv zuzugreifen, sondern eher, hey Körper, wenn du darauf zugreifen möchtest, dann weißt du schon, wo du es findest. Es ist da, das weißt du auch, du merkst das. Mach mal lieber das, was du gerade möchtest.
Also vor allem wie so ein kleiner innerer Dialog, kann man das so beschreiben?
Ja, ja, auf jeden Fall. Innerer Dialog.
Wie du so sagst, auch mit deinem Mind bewusst sagst, okay Körper, ich gebe dir jetzt die Zeit, hier zu heilen oder zu regenerieren oder mir zu sagen, was du jetzt gerade brauchst.
Genau.
Gib mir ein Signal und wie sowas.
Genau. Und diese Signale, das sind so diese Senses, ja, also die spüre ich. Die können wir alle spüren. Aber sich dafür erst einmal zu öffnen, dass es diese verschiedenen Signale gibt. Also ich kann mich erinnern, wo ich nicht alle Zugriff auf allen Signalen hatte. Diese Zeiten gab es auch. Ich glaube, viele kennen das Signal Müdigkeit zum Beispiel. Ja? Das ist ein wichtiges Signal. Das habe ich auch noch in meinem Leben. Ich kenne das Gefühl. Darauf zu achten, ist ganz toll. Zum Beispiel merke ich, wenn ich etwas Bestimmtes esse, wo ich vielleicht meinen Kopf richtig Lust hatte, weil es auch richtig attracting aussah. Ja, es war attraktiv, das sah so schön golden und strahlend aus. Und ich beiß da rein und es macht auch vielleicht Spaß, ja, in so ein geiles Croissant zu beißen. Dass ich danach aber merke, so Moment, da hat mich jetzt gerade irgendwas doch gekriegt, was so, ne? Das war so ein bisschen eine Illusion vielleicht, weil meine Direktion des Körpers dann eben eine Müdigkeit ist zum Beispiel. Und dann weiß ich, okay, jetzt habe ich mich gerade irgendwie, das war eine kleine Falle. Auch nicht schlimm, aber das mal mitzubekommen, ich glaube, das ist der erste Schritt und der ist total wichtig, auf solche Signale des Körpers zu hören.
Und auch, was du gerade gesagt hast, auch nicht schlimm, ne? Weil viele sich dann noch, dieser Rattenschwanz, oh, ich habe jetzt ein Croissant gegessen oder jetzt habe ich es doch wieder nicht geschafft, irgendwie gesund zu essen, sich dann noch damit irgendwie so vielleicht auch unter Druck setzen und da das noch mitzutragen. Oh, dann ist jetzt heute auch egal, dann kann ich auch noch
genau, jetzt geht's los.
Was auch schlecht ist und abends auch, oder? Dieses so, nee, das dann auch gut sein zu lassen und na, dann damit weiter zu machen. Ja.
Ja, das ist gleich wie morgens aufzuwachen. Mhm. Gestern ist vielleicht, sind vielleicht mehrere Dinge nicht richtig gelaufen. Mhm. Aber es bringt ja nichts, dann wieder zurückzugehen und sagen, guck mal, hier ist ganz viel Scheiße passiert, da hat man wieder die Scheiße in der Hand. Ja? Das ist einfach, das bringt nichts. Das bringt einfach nichts, lass es einfach liegen. Da wieder reinzugehen in dieses Feld von den Misserfolgen oder so, das ist überhaupt nicht wichtig. Es ist viel wichtiger, dann zu sagen, diese Kraft, die ich jetzt habe, die nutze ich nicht, um Altes besser zu machen, sondern um einfach jetzt da zu sein und zu vertrauen, dass mein Körper das richtig daraus gelernt hat und daraus sozusagen wieder aus der Situation das Beste macht. Also dieser Zug von der Vergangenheit in das Jetzt ist eines der wichtigsten Kraftanstrengungen, die wir jeden Tag uns vornehmen dürfen.
Wow, finde ich auch so schön, weil du auch nicht nur darüber sprichst, okay, was wollen wir dann als nächstes machen, sondern genau hier und jetzt. Ne? Ja. Wenn man sagt, be in here and now, aber irgendwie sind wir es so selten. Oder wir laufen halt so häufig auf Autopilot und machen die gleichen Dinge immer und immer wieder und hinterfragen eigentlich gar nicht, warum sind wir eigentlich in dieser Wiederholungsschleife gefangen. Ne?
Genau.
Was sind für dich so, also wenn du morgens aufwachst und ja auch dann gleich schaust, okay, wie geht's mir hier und jetzt? Was braucht mein Körper hier und jetzt? Was sind da vielleicht für dich auch so Routinen oder kraftvolle Tools, genau dahin zu kommen? Weil du hast ja auch Kinder, du hast eine Frau, die weiß ich, stehen die in der Morgen schon auf der Matte und sagen so, ich spiele mit uns. Das ist ja was Schönes, ist, weil es genau hier und jetzt ist auch. Ne?
Genau. Ja, es ist natürlich ein Spannungsfeld. Es ist nicht zu bestreiten. Also auch die jetzt erzählen, ich habe jetzt diese und diese Routine. Ich war da auch mal drin, habe mir das aufgeschrieben, mehrmals, öfter, immer wieder aufgeschrieben und auf Minute genau und mir das alles geplant und jetzt halte ich daran fest und ich werde es schaffen und Willenskraft hochgefahren. Ach, und so.
Routinenplan,
das ist etwas, was bei mir nicht funktioniert hat, muss ich ehrlich sagen. Es braucht natürlich eine Struktur. Kinder brauchen auch eine Struktur, die erinnern einen auch daran. Mhm. Wenn ich es selbst nicht bin, nicht strukturiert bin, dann merkt man, wie die Kinder Grenzen überschreiten dadurch. Und aber gleichzeitig ist dieser extreme Plan auch nicht das Richtige. Was mir geholfen hat, ist, so bestimmten mir wichtigen Anteilen Raum zu geben. Also es gibt eine Struktur von einem Anfang und einem Ende, die eingehalten wird, mehr oder weniger. Ja, nicht auf Härte, aber so auf, ja, es gibt einen Anfang. Jetzt ist es morgens und dann gibt es bis dann und dann diesen Bereich des Lebens. Und was dazwischen in der Mitte passiert, das kann sich immer ändern. Und wie es dann passiert. Also ein ganz einfaches Beispiel. Ich weiß, dass der Sohn braucht etwas zu essen, ja, auch für die Kita. Und dann weiß ich, es gibt sozusagen diesen Anfang dieses Essensmachensprozesses und ein Ende. Aber was da reinkommt in die Box und wie ich das diesmal zubereite, ist immer wieder anders. Das ist ein ganz einfaches Beispiel. Aber so geht alles. Ja? Also es gibt so Dinge, aber wie das dann passiert, das darf Spaß machen. Das darf sich erneuern. Das darf auch mal schief laufen. Und das darf bunt sein und das darf auch nicht geplant sein. Also ich plane jetzt zum Beispiel nicht, was gebe ich ihm morgen zu essen. So, ja. Also einfach bei dem kleinen Beispiel geboren.
Ja. Und außer dass man vielleicht vorher einkaufen geht und so ungefähr.
Auch da, ne? Also ich weiß, ich gehe einkaufen, aber was dann reinkommt in den Wagen. Nein, es ist kein Einkaufszettel.
Ich auch nicht. So,
ja.
Und viele wollen ja, also ich wollen immer meist irgendwie so eine Liste haben.
Genau.
Ich glaube, das ist auch für den Anfang. Das gibt uns erstmal Sicherheit, aber dann lasse ich mich auch ganz häufig so, was lacht mich jetzt an? Worauf reagiert mein Körper?
Diese Phasen sind wichtig. Da können wir jetzt an alle Themen reinspringen, wie zum Beispiel Yoga. Ja, also ich finde, eine Yoga-Abfolge ist total wichtig.
Ja.
Eine Morgenroutine ist total wichtig, sich das aufzuschreiben und sich mal auch da zu belesen, ja, und Wissen anzueignen. Das ist eine wichtige Phase. Aber diese Yoga-Abfolge wurde von dem speziellen Menschen entwickelt, der das sozusagen für sich und vielleicht auch gerade seine Gruppe und die Zeit, in der das kreiert wurde, wichtig war. Aber es das heißt nicht, dass diese Yoga-Abfolge gerade für mich die beste Abfolge ist. Gleichzeitig ist es wichtig, sich einmal solche oder zwei oder dreimal solche Folgen richtig in der Tiefe anzuschauen und davon sich inspirieren zu lassen, für dann irgendwann etwas, was intuitiv aus mir herauskommen kann. Mhm. Ja? Also sich da diese Freiräume zu geben und trotzdem eine Struktur zu geben. Und das ist für mich dieses Yin-Yang, diese weibliche Kraft und diese männliche Kraft. Die männliche Kraft ist die Struktur, aber wenn die durchstrukturiert ist und in diese weibliche Kraft hineinstrukturiert, dann gibt es etwas, was total hart ist.
Ja, zu hart, zu harsch.
Ja, zu harsch, zu dogmatisch wird und dann auch wirklich keinen mehr Spaß macht. Ja. Und dann irgendwann, weil das gebrochen wird, also diese Härte wird gebrochen durch Kinder vor allem, ja, durch Situationen des Lebens und dann zu Missgunst und ja, so ein Grumpy-Gefühl einfach führt. Und damit das frei bleiben darf, braucht es eben diese Freiheit in der Mitte.
Ja. Gut, weil keiner will das Grumpy-Gefühl die ganze Zeit.
Nee, will keiner.
Aber okay, ich muss eine Story kurz teilen, weil ich habe gestern etwas geplant, nämlich heute Morgen zu einem, ich bin jetzt von einer Weile mal zu so einer Pilates-Klasse gegangen und in dem Studio hatte ich dann noch einen Credit frei für eine andere Klasse, das war so ein High-Intensity-Training. Und gestern hast du gedacht, ja, buch das doch, du gehst heute Morgen noch, bevor du Konrad da triffst, dann gehst du noch mal Sport machen. Und dann war ich aber gestern Abend schon so und dachte, oh man, High Intensity, das ist gerade zu viel für mich. Und hatte auch so ein bisschen so, heute Morgen war mein Hals ein bisschen verkratzt. Und ich dachte so, ja okay, stornieren kann ich die Klasse vielleicht, aber dann kriegst du bestimmt nicht gut geschrieben oder so. Und dachte so die ganze Zeit, eigentlich wäre mir jetzt heute viel mehr nach Yoga. Und dann ich dachte, Linda, hör jetzt auf deinen Körper. Ist egal mit der Klasse. Ja. Und dann gehe ich irgendwann, weil ich erst später mein Handy dann angemacht habe, kriege ich eine E-Mail und sehe, dass die Klasse gecancelt wurde, weil der Lehrer irgendwie im Urlaub ist und ich habe keinen Ersatz gefunden. Dann dachte ich so, ich kriege das gut geschrieben. Ich so, okay, das Universum wollte auch, dass du heute kein High Intensity machst.
Ja, aber viel schöner, dass du diesen Prozess davor hattest.
Ja, voll.
Als einfach nur, ah ja, gut, dass es jetzt gecancelt wurde, weil ich habe gerade ein Gefühl. Nee, du hattest dich richtig damit beschäftigt und was richtig gelernt.
Ja. Toll. Und das ist auch, ne, ich glaube, weil du das ja auch mit der Morgenroutine erwähnt hast, für viele kann es wahrscheinlich schon hilfreich sein, wenn man dann mal so ein paar Sachen ausprobiert hat, sich einen gewissen Freiraum zu schaffen für eine Routine und dann intuitiv zu entscheiden, wie fülle ich jetzt diese Zeit vielleicht am Morgen. Ne?
Das klingt so einfach und manche werden vielleicht sagen, ja, das ist mir zu einfach. Aber wann, also mal wirklich Hand aufs Herz, wann haben wir uns wirklich mal 10 Minuten genommen? 10 Minuten genommen und gesagt, ich habe jetzt 10 Minuten und ich achte auf meinen Körper. Also nur das und ich mache das, was mein Körper möchte. Ich bewege mich, wie mein Körper möchte. Ich bleibe liegen, wie mein Körper möchte. Aber ich achte trotzdem dran. Ich bleibe jetzt dran. Ich schlafe jetzt nicht ein, sondern es ist wirklich jetzt für meinen Körper da. Bewusstsein für 10 Minuten. Mit von mir aus Stoppuhr. Ist mir alles egal. Nur mal diesen Raum gegeben. Das machen wir viel zu wenig. Viel zu wenig. Einfach nur 10 Minuten. Das ist die Routine. Das ist die einzige Routine, das einzige Tool. Stopper für einen bestimmten Zeitraum und einfach mal machen lassen.
Gut, dieser Reminder an der Stelle. Voll toll, danke. Wie war das denn bei dir? Du, wenn man dich jetzt sieht und auch hört, du hast ja jetzt da für dich schon einen Weg gefunden und hast auch schon vieles oder überhaupt was Besonderes in die Welt gebracht, worüber wir gleich sprechen. Aber wo oder wann gab es bei dir denn diesen Moment im Leben, der das so verändert hat, dass du auf die Suche gegangen bist nach diesem, okay, ich darf hier vielleicht doch noch mal ein bisschen mehr mit mir sein und diese Dialog mir anhören und auf die Suche gehen für dieses Innere, was in mir drin ist.
Ich glaube, es ging mit einer bestimmten Lust los, Genuss, Interesse, Neugier. Ich glaube, diese kindliche Neugier, die kam dann so mit 13, 14 irgendwie wieder, Grenzen zu erkunden und zu erweitern in mir. Wie weit kann ich gehen? Wie weit kann der Mensch gehen? Und ich mag es gerne ausprobieren und das ist geil bei diesem sportlichen Weg. Ja? Also ich habe damit Kung-Fu angefangen, habe davor Judo und Taekwondo gemacht, aber Kung-Fu hat mich dann irgendwie angetan, lag aber auch in der Gruppe und an dem Lehrer, das hat bestimmt damit zu tun gehabt. So dass ich dann wirklich mich wiedergefunden habe, 6-mal pro Woche, von 5 Uhr nachmittags bis abends 9 oder 10 Uhr. Und mit Kung-Fu. Mit Kung-Fu, in verschiedensten Art und Weisen. Dann ging irgendwann Qigong los, Tai Chi. Ja? Das ging dann weiter nach 2-3 Jahren. Aber Kung-Fu-Bewegung und all das, was dort an Herausforderungen mit dem kam, das war eigentlich, glaube ich, mein Weg, mich zu testen. So, weil es einfach Spaß gemacht hat, zu sehen, dass ich da nicht weiterkomme, aber mit ein bisschen einer kleinen Änderung meiner selbst, mit einer kleinen, auch einer Einstellung, einer geistigen Einstellung, jetzt noch sich durchzukämpfen zum Beispiel, hat der Körper doch noch mehr geschafft. Okay. Und er wurde doch noch stärker beim nächsten Mal. Also dann diese Erfahrungen, ne, zwischen Körper und Geist zu machen.
Voll spannend. Du bist ja dann auch zu den Shaolin-Tempeln gereist oder hast dort auch mehrere Monate verbracht. Mhm. Wie war das? Willst du mal so ein bisschen erzählen?
Naja, ich habe das hier in Berlin angefangen.
Ja.
Hatte einen wunderbaren Lehrer und war natürlich interessiert, warum man oder wie man auch auf solche Techniken kam. Mhm. Und dann ranken sich um diese Techniken auch Geschichten, mythische Geschichten, die ich erkunden wollte. Das waren Geheimnisse, die ich entlüften wollte. Und da gab es Videos im Internet, gerade YouTube aufgemacht, und da gab es die spannendsten Videos. Und ich wollte das sehen, wie diese Tempel aussehen mit diesen nebelverhangenen Bergen. Und das war einfach, ich musste dahin. Auch das war Lust. Ja, ich hatte Lust, dahin zu fahren. Mhm. Und bin dann einfach 2006 dorthin. 2004 erstmal nach Taiwan, weil Taiwan eigentlich ein spannender Ort ist, immer noch, der nicht Zentralchina ist. Und eine Kombination zwischen Amerika und China. Und deswegen noch etwas europäischer, für uns angenehmer und damit nicht diesen ganz krassen Kulturschock hat. Weil damals war ich 16 Jahre, das war einfach schon sehr, es war sehr hart.
Du warst 16, als du da gegangen bist.
Genau, nach Taiwan und 18, als ich nach Shaolin gegangen bin. Und da habe ich dann halt über ein halbes Jahr gewohnt im Tempel, im Shaolin-Tempel. Mhm. Und dort auch eben, genau, von 5 Uhr morgens bis abends 10 Uhr trainiert und mir das einfach gegeben. Ja, was man da eben
so krass, guck mal, überleg doch mal, was andere Jungs in dem Alter gemacht haben oder machen.
Ja, wow. Genau. Und dann bin ich 5 Jahre später in den Wudang-Tempel gegangen. Wudang und Shaolin unterscheiden sich dahingehend, dass im Shaolin die äußeren Kampfkünste trainiert werden. Das ist gut für junge Menschen, die fangen mit 5 Jahren auch dort an. Also das ist so, die trainieren da
die Energie loszulassen.
Ja, und auch gerade für Jungs ist das wichtig, die viel Testosteron entwickeln und nicht wissen, wohin mit dieser Aggression. Mhm. Für mich war das ebenso wichtig, das dann zu channeln, ja, in Bahnen zu lenken. Und dann irgendwann entwickelt sich dann eben auch mehr und mehr eben dieser mentale Aspekt, der geistige Aspekt, der spirituelle Aspekt. Und dann kommt man so langsam in diesen Wudang-Bergen auch dann irgendwie an, weil die sich wirklich um innere Kampfkünste dann kümmern. Und die inneren Kampfkünste, wo Shaolin nach außen guckt, guckt Wudang nach innen. Und sagt halt einfach, du kannst das ganze Universum in dir finden.
Das ist so krass, oder?
Ja. Und das ist, für mich ist das, hat sich das bewahrheitet.
Ja.
Also auch wenn ich natürlich viel und weit für reisen musste, bis auf die andere Seite der Erde, ja, das muss man auch natürlich dazu sagen. Weil hier diese Kultur, weil wir die uns selbst zerstört haben, ja, also das Keltentum hat sich sozusagen nicht wirklich weiterentwickelt und wurde halt einfach leider einfach wirklich zerstört, vor allem durchs Dritte Reich. Mhm. Und dann natürlich auch leider in China durch Mao zerstört. Es gab dort aber eben diese Überbleibsel von den Tempeln, wo das immer noch gehalten wird, dieses Wissen. Was hier nicht der Fall, wirklich der Fall ist, ja. Und deswegen musste ich so weit reisen. Schade letzten Endes, aber irgendwie für meinen Weg dann genau richtig. Und diese Reisen nach innen, die haben mich bis jetzt, begleiten mich bis jetzt. Ja. Genau.
Und ich sag mal, du bist ja Bodyworker in erster Linie, ne? Du arbeitest mit Menschen vor allem, um deren Themen körperlich zu lösen, was vielleicht auch innerlich sich zeigt. Das hat ja auch immer so eine Verbindung. Wie, als bist du dann, als du zurückgekommen bist, diesen Weg gegangen bist und dachtest, okay, du möchtest in die Osteopathie reingehen, du möchtest direkt mit Menschen arbeiten, vor allem auf körperlicher Ebene. Wie kamst du dann auf diesen Weg?
Also ich wollte immer diese Grenzen erfahren und dann, wenn du mit Kampfkunst anfängst, merkst du, okay, man überschreitet Grenzen bei sich und bei anderen und zerstört Dinge. Und bis hin, dass zu Knochen brechen, dass dann das sozusagen eine Hartstruktur, die sich nicht biegen kann, aber auch andere Verletzungen, die man halt hat, ja, Muskelriss etc. Und dann, wenn man dahin kommt und irgendwann ein Wertegerüst hat, wo man sagt, ja, eigentlich bin ich das aber nicht, bin ich da eigentlich, um es zu zerstören, sondern ich entscheide mich eher eigentlich für die konstruktiven Handlungen und nicht für die destruktiven, dann fängst du an, okay, ich muss es auch wieder ganz machen. Also ich habe es jetzt zerstört, jetzt mache ich es wieder ganz.
Und was zerstört werden kann, kann auch wieder in die andere
Richtung
gehen, ne?
Richtig, richtig. Und dann fängst du an mit diesen mit dem Thema Heilung, ja, also wieder ganz machen, holy, und begehst dann diesen Pfad, ja, zum, ja, zum Heiler, wie man so schön sagt, was natürlich aber eigentlich nicht stimmt, weil du heilst nicht, wenn du wirklich heilst, dann fließt es eher durch dich hindurch.
Das ist wie so ein Channeling.
Ja, genau. Das ist letzten Endes schon dann die höhere Kunst, aber man kommt auf jeden Fall an Techniken vorbei, wo du sagst, ich nehme jetzt meinen Körper und behandle diesen anderen Körper und dadurch wird das auf jeden Fall besser. Da kommt man auch dann in dieser Zeit vorbei und das macht total Spaß. Deswegen war Medizin für mich essentiell wichtig, irgendwann auch da die Grenzen zu erkennen und wieder einzufangen und zu setzen. Also Physiotherapeut, ich habe die Studium zum Physiotherapeut gemacht, Studium zum Osteopath, 5 Jahre Osteopathie studiert, Heilpraktiker, neben Ernährungstherapeut und was ich, Akupunktur, chinesische Medizin und noch viele andere Dinge. Die ganze Bandbreite, einfach alles mitgenommen. Also jede Woche ein Buch gelesen. Ich habe 52 Bücher pro Jahr gelesen, einfach weil ich war total wie so ein Schwamm und wollte ganz viel aufnehmen, Wissen. Ja. Das war ein wichtiger.
So eine innere Neugier und diese, diese Lust, mehr zu erfahren und zu verstehen. Mega cool. Und dann bist du ja da aber auch an deine Grenzen gekommen und dachtest, okay, ne, du hast mir ja vorhin so ein bisschen erzählt, du hast dann irgendwann 2 Praxen gehabt und wie, du hast bei uns 100 Patienten.
Nee, wir hatten 10.000 Patienten.
Ich 100 am Tag oder so.
Ja, genau.
Also 10.000, aber 100 am Tag oder so, die da durchgegangen sind.
Also wir hatten dann, ich bin dann auch schon wieder, gekommen und gemeint, na gut, jetzt habe ich so viel und ich verstehe jetzt gerade sehr viel und ich habe jetzt schon mehrmals mitbekommen. Ich habe da bei einer Nonne gelebt, ein halbes Jahr in Wudang, wo wir morgens um 5 aufgestanden sind, Tai Chi gemacht haben, Qigong, sind wir in den Wald gegangen, haben dort Kräuter gesammelt. Am Anfang ist es halt der Urwald dort, einfach alles grün und dann nach dem halben Jahr sind das alles Heilpflanzen irgendwie. Ja, und du gehst durch so einen Urwald von Heilpflanzen durch. Und dann sammeln wir die verschiedenen Pflanzen und dann um 12 kommen die Patienten angelaufen. Weil das war so weit weg, dass die losgelaufen sind und ungefähr 6 Stunden brauchen, um zu uns zu kommen.
Okay, und ihr habt in der Zeit die ganzen Kräuter...
Genau, gekocht, aufbereitet, gemahlen, getrocknet, eingelegt irgendwie und das gemacht. Und dann kam um 12, da haben wir so 2-3 Stunden die Patienten behandelt. Und dann ging es weiter mit Tai Chi und ein bisschen Kung Fu und dann ging es, wo es auch wieder dunkel, ja, und dann geht man wieder ins Bett. Genau, das war so ungefähr der Tagesablauf und dann kam ich wieder und dachte mir, ja, jetzt habe ich das da gemacht und irgendwie, warum mache ich es nicht einfach auch in Deutschland? Und habe dann mit einer osteopathischen Praxis gegründet, mit Ernährungstherapie, mit innerer Medizin von Dr. Anne Fleck zusammen. War da auch in einer, also neben einer guten Freundin eben auch eine gute Mit-Co-Therapeutin. Da haben wir Psychotherapeuten mit reingeholt, Atemtherapeuten. Und das war eine spannende Zeit, 2 Praxen geöffnet, Privatpraxen, Prävention. Und da viel selbst gelernt. Und eigentlich die Leuten, die konventionell behandelt wurden bis jetzt, jetzt langsam hinkamen zu, es funktioniert nicht, ich möchte mich jetzt sozusagen eher der OP unterziehen. Meistens kam mit Rückenschmerzen. Ja, Rückenschmerzen ist einfach der Klassiker, wenn du in diesem orthopädischen Bereich arbeitest. Ja,
der Klassiker auf unserer heutigen Zeit, so, ne, die viel sitzt.
Ganz genau, entweder ist die HWS, Halswirbelsäule oder LWS. Die Brustwirbelsäule ist manchmal betroffen, aber nicht so häufig. Mhm. Und dann hat man das einfach als Ur, sag mal, Startpunkt. Aber die wurden ja bereits dort behandelt, meistens durch Physiotherapeuten. Und wir haben gesagt, na gut, wenn ihr da schon behandelt wurde, dann muss die Ursache irgendwo anders sein, sonst wäre es ja schon weg. Und diese Ursache war häufig dann eben bei den Organen zu finden. Und die Osteopathen können Organe behandeln mit den Händen. Das haben wir halt gelernt und wissen halt einfach, auch wenn wir da reindrücken, wissen wir schon im Erfahrungswissen, okay, die Leber, die fühlt sich anders an, die fühlt sich härter und fester an. Der Darm fühlt sich fester und härter an und so weiter. Und können dann eben sagen, an den verschiedenen Organen, das und das sind die Organe, die dir diesen Schmerz jetzt gerade verursachen. Mhm. Genau, und dann heißt es
alles miteinander verbunden ist.
Richtig. Und gerade Organe und Rücken. Also das, wir nennen das parietale System, ist der Rücken, also diese ganzen Gelenke und Knochen, die harten Dinge, das ist das parietale System und das viszerale System sind die Organe. Und die sind miteinander verknüpft. Und das ist etwas, was an sich leider aktuell nur Osteopathen wissen. Es öffnet sich das Wissen, das ist völlig klar und auch die auch die Erfahrung jetzt, zum Beispiel die Zuhörerinnen, merken das natürlich jetzt auch. Aber das braucht auch seine Zeit. Damals vor 10 Jahren war das noch gar nicht bewusst. Und wir hatten halt dann eben Erfolge damit. Und deswegen hat das eben auch so Spaß gemacht.
Super schön. Also 10.000 Patienten habt ihr. Und dann hast du aber auch hier einen Punkt erreicht mit deinem Partner. Wir dachten, okay, es ist jetzt ganz schön viel. Und
Es war einfach, genau, wir wollten zu viel. Grenzen, ne? Wir wollten zu viel, wir fanden das spannend. Ja. Da überstieg dann sozusagen Lust, ja, und hat dann einfach keine Grenze gefunden.
Ja.
Aber auch natürlich irgendwann, da kommt, glaube ich, auch jeder Therapeut irgendwann mal hin, glaube ich jedenfalls, eben dieses Verantwortungsbewusstsein, was dann zu hart wird. Also
ich will doch allen helfen.
Richtig, ja. Ja, dieses klassische Helfer.
Ich will doch nicht irgendwie jetzt hier alleine lassen.
Ja, so, ne? Ja. Ja, genau. Und dann da war es halt so, dass ich halt 8 Patienten hatte. Ich aber wusste, dass ich da unter einer Stunde nicht weiterkam. Also habe ich die stundenweise gelegt. Mhm. Und dann musstest du aber noch die ganzen bürokratischen Themen abklären, vorher, nachher. Das waren immer 12-Stunden-Tage, täglich, ne? Mindestens 5 Tage in der Woche, mindestens. Und natürlich gab es auch mal Akutfälle für Samstag, Sonntag. Klar, gab es die auch noch. Ja. Und das wurde einfach zu viel. Und da war irgendwann klar, also so geht es irgendwie nicht weiter, auch wenn es irgendwie Spaß und Freude macht. Aber es ist zu viel. Und da haben wir uns dann entschlossen, irgendwann zu sagen, gibt es denn nicht auch noch anders? Kann man nicht auch zum Beispiel Gruppen dieses Wissen weitergeben, diese Erfahrung weitergeben? Kann man nicht noch einer größeren Gruppe als einer Gruppe, zu der ich spreche, dieses Erfahrungswissen weitergeben?
Vor allem das Prävention und so angehen, ne? Für die Körpermitte, für die Organe. Hm.
Richtig, richtig. Und das war, glaube ich, so ein Gedanke, der schwelte ziemlich lang. Also so 1,5 Jahre war der sozusagen, lodert der im Untergrund in uns. Und das war schon ein wichtiger Schritt. Wir wussten nicht genau wie, wir wussten nur, dass es in diese Richtung geht.
Was ist dann passiert? Genau. Hol uns hin zu diesem Tag, wo dann irgendwie eine Idee
Also wurde. Ich kam aus Shaolin wieder, wo dann wieder, hatte dann natürlich viel zu tun, kam deswegen auch nicht mehr in dieses klassische Training rein, brauchte etwas wie dein HIIT-Training, High-Intensive-Training, brauchte etwas, wo ich schnell so an meine Leistungsgrenze komme, und bin dann zum CrossFit gegangen. Und ein wunderbarer CrossFit-Lehrer, unter anderem, der hat noch ganz viele andere gemacht, aber er hat halt nebenher als Hobby CrossFit unterrichtet. Das war der Jin. Und da habe ich den getroffen und habe den gesehen, habe sein Training erfahren und meinte, boah, ist das sympathisch. Der hatte kein Ego. Das war einfach so, wir treffen uns und bewegen unseren Körper und wollen gemeinsam eben von da bis da einfach nur diese Zeit genießen, diesen Körper zu fordern. Und es war einfach nur Sympathie pur auf Anhieb. Und am ersten Tag, als ich ihn getroffen habe, meinte ich, wir müssen was zusammen machen. Und er meinte, genau, hatte ich.
Du hast das schon gesehen.
Ja. Ich weiß nicht was, aber wir lassen uns irgendwie zusammenkommen. Es geht gar nicht um das, was wir machen. Es geht darum. Und seitdem sehen wir uns fast täglich. Also es war einfach wirklich, das war der Anfang.
Ja. Liebe auf den ersten Blick. Ja, so, ne?
Das ist wirklich so. Wir haben uns dann Second Wifey genannt. Ja. So zweite Wifey jeweils. Und, und das war einfach schön, ist einfach schön seitdem. Wir haben uns nie gestritten, können trotzdem gut diskutieren. Herrlich. So, und dann haben wir gesagt, okay, lass uns doch dann in diese Gruppe reingehen. Dann war das eine Privatpraxis, wo es viele Geschäftsführer gab oder Leute in Führungspositionen, die gesagt haben, hey, unsere Belegschaft, die bräuchte genau das, was du mit mir gemacht hast. Und haben wir das gemacht, uns hat auch irgendwie Freude gemacht und wir haben über Natur geredet und über Bewegung, über Ernährung und über Gesundheit. Und das war trotzdem sehr anstrengend, weil das Menschen waren, die nicht wirklich, also die wurden da hingebracht, hier, hört euch das mal an und dann bitte macht das Beste draus. Irgendwie ist bestimmt was hängen geblieben. Aber es war nicht so, dass die Menschen bereit waren, ich möchte jetzt mein Leben ändern, gib mir jetzt nur bitte mal das Handwerkszeug, ich nehme alles auf. Sondern es war halt ein bestimmtes Desinteresse grundlegend da, weil sie an ganz anderen Themen noch zu tun hatten.
Ja, die waren noch nicht
so. Die waren noch nicht so weit. Und es ist völlig okay. Es war einfach nicht der richtige Match. Und gleichzeitig für uns, da selbst wo es gematcht hat, war es so, wow, es kann doch trotzdem noch größer gehen. Also was gibt es noch für Möglichkeiten? Und dann hatten wir natürlich diese Praxis, wo wir gesagt haben, Ernährungstherapie ist ein wichtiger Baustein, weil wir viele nämlich an den Organen waren. Also die Zusammenhänge waren so, die meisten Leute kommen mit einem Lendenwirbelsäulenproblem, Schmerz, und wenn man sich das nerval anguckt, ja, sieht man, dass die Nerven der Lendenwirbelsäule vor allem die Bauchregion innervieren. Und also Darm, Dickdarm, Dünndarm, und dann weiter tiefer irgendwann die Beckenorgane. Aber es war wirklich L3, L4 ist der Klassiker. Also jeder Therapeut weiß einfach, das sieht man dauernd täglich 80% plus minus. Und dann gucken wir osteopathisch in den Darm und sehen, wo ist der fest. Und dann fragen wir, wie ist die Verdauung hier ganz schlimm? Bauchschmerzen, aufgeblähter Darm und so weiter. Aber ich habe ein Blutbild machen lassen, super Blutbild. Ja. Aber die Leberwerte, die sind halt nicht richtig. So, und dann so, okay, aber trinkst du viel? Ich trinke eigentlich überhaupt nicht viel. Mal ein Glas Wein. So war dann nur die Antwort, ja. Die meist, häufigst, ja. Okay, und dann haben wir uns angefangen zu wundern. Moment, also wir sehen und spüren Darmprobleme. Wir haben diesen Rücken. Und wir haben aber visuell, schwarz auf weiß, ein Leberproblem. Wie kommen jetzt diese Puzzleteile zusammen? Und die Erklärung, weißt du vielleicht schon, kann ich ja mal kurz sozusagen für alle so mitnehmen. Ja, ja, genau. Ist halt so, dass wenn wir zu viel uns einseitig ernähren, zum Beispiel auch glutenhaltig. Nicht, dass jetzt Gluten dauernd also verteufelt werden müssen, aber es ist schon so, wenn wir zu viel Gluten essen, morgens ein Brot, mittags eine Spaghetti und so weiter und so fort, dass der Körper damit sehr viel arbeiten muss und der Darm vor allem auch. Und irgendwann, ja, auch die Bakterienkulturen sich dadurch ändern und irgendwann die Schleimhäute abgetragen werden, ein bisschen angerissen werden, die Darmwände angerissen werden und wir eine Dysbiose dadurch bekommen, dass wir zu viel Zucker essen. Dann kommt vielleicht nochmal eine Antibiotikakur und nochmal on top, wo sowieso alle Bakterien kaputt gemacht werden. So, dann essen wir vielleicht auch noch zu heiß. Dann haben wir zu wenig.
Kauen wir vielleicht auch nie.
Kauen wir vielleicht auch nie.
Essen unter Stress.
So, dann kommen vielleicht zu wenig Bitterstoffe. Ja, es wurde alles rausgezüchtet. Bitterstoffe heißt für uns, die Leber kriegt die Bitterstoffe und macht schöne Gallenflüssigkeit, bringt die in die Gallenblase. Und wenn wir dann was essen, wird ja das, was wir gegessen haben, erstmal im Magen zerkleinert durch die Magensäure. Ja. Alles perfekt. Dann wird das weitergereicht in den Darm. Und dieses Weiterreichen kann nur dann funktionieren, wenn die Säure neutralisiert wird. Und die wird unter anderem durch die Gallenflüssigkeit neutralisiert, aber auch durch Pankreassäfte neutralisiert. Da kommen jetzt drei Säfte zusammen. Ja? Magen, Saft, Säure und diese beiden neutralisierenden Flüssigkeiten, die dann sozusagen eigentlich diesen Brei so machen, dass der Darm nicht von Schaden nimmt. Wenn wir aber zu wenig Bitterstoffe essen, dann haben wir eben diesen Neutralisierungsfaktor nicht mehr. Und das ist alles zu sauer. Das heißt, der Anfang des Dünndarms, der Dünndarmwand, ja, geht kaputt. Bakterien gehen kaputt, aber auch die Schleimhaut geht kaputt. Wenn die Darmwand, Dünndarm oder Dickdarm, keine Schleimhaut hat, dann wird sie sich entzünden, weil die braucht sozusagen diesen Schutz, diese Schutzschicht. Und diese Entzündung kreiert dann erstens natürlich eine Entzündungsreaktion wie Schmerz oder Blähung oder einfach müde, weil der Körper damit agieren muss. Aber auch irgendwann ein Riss. Ja, es gibt also Darmzotten und wenn die entzündet sind und keine Schleimhaut mehr haben, dann reißen diese Darmzotten leicht auf, ganz leicht. Die haben aber die Funktion der Filterung. Das heißt, wenn jetzt sozusagen diese groben Stoffe, die sonst durchgefiltert werden, damit wir unsere Nährstoffe rausfiltern, aufreißen, werden gröbere Stoffe gefiltert, die eigentlich nicht hätten ins Blut hineinkommen dürfen. Die nächste Filterstation ist die Leber von den großen
Dicken.
Die mit umgehen muss, die überlastet wird und die dann wiederum im Blutbild zu sehen ist. Mhm. Und das ist der Grund, warum diese Leberwerte so hoch sind.
Ja, so gut, dass du das sagst, weil also Leberthemen sind, glaube ich, ein Zivilisationsthema heutzutage. Und ich sage auch immer wieder, das kommt vom da, ne? Bei ganz vielen Menschen, weil die sagen, hey, ich trinke doch gar nichts, nehme eigentlich auch gar keine Medikamente. Aber es ist oft einfach, dass wirklich eine Dysbiose herrscht oder dann doch. Einfach, ne, man will jetzt gar nicht sagen, ne, ich habe auch viele Leute, die sagen, so schlecht esse ich doch gar nicht.
Genau. Ja, genau.
Aber es kann dann wirklich sein, dass diese ganzen Verdauungssäfte irgendwie gestoppt sind oder dass es da vielleicht auch die Kanäle nicht so richtig frei sind. Das dann vielleicht auch wieder Themen sind von damals, was aber alles irgendwie noch so sehr gestaut ist und dass dann einfach diese nicht alkoholische Fettleber auch oft entsteht, ja, oder generell einfach schlechte Leberwerte gezeigt werden.
Ja.
Ja, voll spannend. Voll die gute Erklärung nochmal. Ich bin sehr dankbar dafür gewesen, dass du das so gut jetzt hier nochmal dargestellt hast.
Genau. Und dann hast du halt eben solche Sachen wie Müdigkeit, dann hast du solche Sachen wie Blähbauch, dann hast du solche Sachen wie Nahrungsunverträglichkeiten, die darauf hinkommen, ja. Bis hin dann irgendwann zu Intoleranzen. Das sind ja alles so schleichende Prozesse.
Ja, natürlich auch ganz doll, diese Intoleranzen. Ja. Oder arbeitest du manchmal auch mit der Organuhr, dass du Leuten sagst, wann wachst du auf nachts?
So auf jeden Fall kommt ja, also ich dachte immer aus China, die dann diese Organuhr haben. Da habe ich es jedenfalls in chinesischen Medizin gelernt. Ja. Und das kann man sich auch nochmal angucken.
Ja.
Das ist schon sehr spannend. Gerade, also wenn man auch auf der Intensivstation guckt zum Beispiel, ja, wann dort die großen Fälle sind, wann die Lungenfälle kommen, wann die Herzfälle kommen. da kann man echt dann schon sehr interessant sehen. Und es gibt immer zwei Seiten. Einmal das zu viel, also da, wo es sozusagen intensiv wird, ja, wo dann eben sehr viel Kraft in dieses Organ reingegeben wird. Aber auch auf der anderen Seite, wenn man 24 Stunden, dann, wenn das Organ sehr wenig Kraft hat. Ja, und je nachdem, welche Disposition du hast, dann eben es entweder um 13 Uhr oder um 1 Uhr nachts passiert, ja, dass du damit Ausfälle hast oder aufwachst oder,
ne? So spannend. Aber gut, kommen wir zurück, ja,
kleiner zu Exkurs.
Der Darmgeschichte, mhm. Darm und Leber. Das habt ihr quasi gesehen, das war Status Quo, ja, bei eurem Patienten und habt gesagt, okay, wir müssen noch hier irgendwie was tun können, um mehreren Leuten hier zu helfen und auch präventiv.
Und klar, ja, damals war dann, okay, ernähr dich erstmal gesund. Was heißt gesund, ja, und was ist, auf was ich achten darf? Ja, ja, dann war ganz klar, irgendwann kam heraus, Probiotika. Probiotika brauchst du, brauchst die Bakterien, die deinen Darm schützen. Okay, haben wir also dem Menschen Probiotika gegeben. Und dann haben wir vorher gemessen, also schlechte Bakterien, falsche Konstellation der Bakterien, hier ist zu viel, hier ist zu wenig. Dann haben wir die richtigen Bakterien gegeben, 3 Monate das sozusagen zugesetzt, die Leute haben das brav genommen. Dann hat man nochmal einen Test gemacht, super, Darm sieht top aus. Dann kamen die nach insgesamt einem halben Jahr wieder und gemeint, die haben die gleichen Probleme. Wir haben doch das Richtige gemacht, wir haben doch die richtigen Bakterien gegeben. Nochmal einen Test gemacht, Bakterien wieder ähnlich schlecht. Anders schlecht meistens irgendwie, aber ähnlich schlecht. Ja. So, was ist passiert? Und irgendwann kam wirklich der große Hint, dass die große Erkenntnis, es braucht natürlich diese Schleimhaut. Wenn die Degenerierung bis zur Schleimhaut vorgedrungen ist, dass die Schleimhaut nicht da ist, muss man natürlich erstmal die Schleimhaut aufbauen, damit sich die Bakterien dort einnisten.
Das ist quasi wie der Nährboden,
richtig,
das Zuhause der guten Bakterien. Ne?
Genau, genau. Also kam dann irgendwann auch wissenschaftlich ganz klar, es gibt diese 3 Dinge. Ne? Also Darmhaut, dann Darmschleimhaut und dann eben die Bakterien. Das sind dieses Triptychon, das musst du sozusagen angucken. Also Entzündung bei der ersten Seite. Und da gibt es verschiedene Parameter, Laborparameter, die du einfach angucken kannst, ob du dann kannst du sehen, die Schleimhaut ist da oder ist nicht da.
Das ist sekretorische IGA.
IGA, genau, richtig. Ja, genau so ist das. Ja. Das ist einer der 3. Und dann hast du halt, man spricht hier vom Leaky Gut-Syndrom, mhm, ja, wenn diese Darmhaut aufreißt. So, das braucht eine bestimmte Heilung. Und du kannst halt Schleimhaut, also entweder kannst du Schleimhaut aufbauen, indem du lange wartest und dich auch wirklich sehr perfekt ernährst, dann baut der Darm das langsam wieder auf. Ja. Da musst du aber gucken, dass du ganz wenig Giftstoffe zu dir nimmst und da wirklich richtig Fastenphasen helfen total. Also das kann man alles machen, das dauert aber sehr lang, ist langwierig. Du kannst es unterstützen. Und dann kam ganz klar raus, aus der Geschichte unserer Menschheit, ja, dass man einfach Brühe gekocht hat. Brühe gekocht, weil da Kollagen drin ist und das Kollagen nachweislich die Darmschleimhaut wieder aufbaut und Entzündungen hemmt. Weil die Kombination hilft sowohl der Haut als auch der Schleimhaut. Und deswegen Brühe trinken. Wir haben den Leuten gesagt, trink eine Hühnerbrühe. Trink eine gesunde Hühnerbrühe. Mach sie dir einfach. Und meinen sie, ja, gute Idee, hab's aber nur am Wochenende maximal Zeit. Mhm. Haben wir gesagt, na gut. Also ausgedruckt so, hier ist das Rezept, das schmeckt lecker, so kannst du das machen. Jetzt, das haben manche nicht hinbekommen im Sinne von, das schmeckt überhaupt nicht gut. Das kam halt zurück so, okay, was hast du denn vergessen? Ja. Aber dann haben die Leute gesagt, ich habe keine Zeit dafür. So. Ja. Und dann haben wir gesagt, na gut, wir wissen, wie es gut schmeckt und wir machen das jetzt für dich. Und haben hinten in der Küche von der Praxis angefangen mit einem Slow Cooker, immer abends die ganzen Knochen rein, haben zugemacht, am nächsten Morgen hatten wir eine schöne Brühe nach 8, 9, 10 Stunden und denen das sozusagen dann mitgegeben. Und dann haben wir das im größten Slow Cooker gemacht, weil der Bedarf so groß war, haben die dann eingeweckt im Ofen und haben dann immer so die Gläser mitgegeben, damit das für die Woche reicht, ja. Haben aber wirklich produziert in der Küche, ja, mit so mehreren Kochern standen wir dann da, wow, und haben halt einfach gekocht und immer so.
Wow, und ihr habt dann auch schon das Feedback bekommen von den Leuten, dass es denen so gut
tut. Total. Also dieses Feedback, sonst hätten wir das nicht weitergemacht. Ja, ja. So, es war einfach so der Punkt, okay, das funktioniert hier gerade. Also jetzt haben wir das gefunden.
Was kam, waren so die ersten, erinnerst du dich irgendwie noch an?
Also wir hatten ja eigentlich, ich weiß ja eigentlich, also war ungefähr 95% waren Menschen, die schon davor Erfahrungen hatten. Okay. Also die kamen immer schon mit Problemen, die mehrere Jahre teilweise hatten. Wir hatten immer chronische Patienten. Ganz selten auch mal natürlich akute, aber es waren meistens die chronischen. Bedeutet, dass wenn wir jetzt etwas gemacht haben, was wirklich funktioniert hat, dann hat es endlich mal funktioniert nach Jahren, obwohl wir sie vielleicht erst ein paar Wochen hatten. Ja, genau. Und da waren einfach Unterschiede. Wir haben natürlich auch mit vielen Sachen behandelt. Aber einfach so schmerzfrei. Ich kann mich wieder bewegen. Diese Beweglichkeit, die eingeschränkt ist, ist, glaube ich, für viele das große Manko.
Ja, Ich glaube wirklich diese chronischen Schmerzen und dieses, ja. ich kann nicht so, wie ich möchte. Ne?
Genau.
Ja, wow. Und also, da denkt man eigentlich, ist es so simpel. Und ihr habt es einfach umgesetzt.
Wir haben es gemacht cool. für sie und das war unser Ding. Und wir haben da auch so Spaß dran gehabt, weil es einfach funktioniert hat. Und in diese entzündungsarme Ernährung natürlich dann propagiert. Und wir sind damals in Richtung Paleo gegangen. Da kann man in verschiedene Richtungen gehen. Alles, was plant-based ist oder eben auch tierisch, aber dann daraufhin gute Qualität. Ja. Diese Reinheit braucht es einfach, das ist wichtig. Und gleichzeitig braucht es eben so eine entzündungsarme Ernährung. Auch, ne, das sind verschiedenste Ebenen, die man angucken kann. Gerade warum eigentlich Knochenbrühe? Ja, warum Hühnerbrühe?
Vielleicht kannst du kurz mal erzählen, weil du hast ja gesagt, Kollagen, das sind entzündungsfördernde Stoffe. Was passiert, wenn die...
Entzündungshemmende Stoffe?
Genau, wenn diese Brühe in unsere Darm kommt und auf die Darmschleimhaut benetzt oder wie? Was passiert da so?
Ja. Also ich glaube, um das ganze Ding mal so aufzumachen, sind wir natürliche Wesen. Ja? Wir sind verbunden mit der Natur. Ja. Die Natur, die ist an sich perfekt. Die ist perfekt austariert.
Ja.
Und wenn wir uns mit der Natur verknüpfen und dann mit den Elementen, dann heilen uns die Elemente. Das heißt, die Elemente, unseren Körper vor allem, unseren physischen Körper, diese Elemente sind essentiell wichtig für uns. Wenn wir uns davon disconnecten, je nachdem, an welcher Ecke wir uns disconnecten, schlechte Luft zum Beispiel oder schlechtes Wasser oder schlechte Nahrung, das ist eher so Erde, ja, das Erdelement, dann haben wir die verschiedenen Herausforderungen, die ja plötzlich kommen, kann man mal so sagen. Ja? Und wenn man jetzt sich die Natur anguckt und sie austariert, ist es so, dass du zum Beispiel, wenn du eine Pflanze siehst, die natürlich auch irgendwann diese Früchte bildet, ja, die ja wichtig sind, damit sie weitergetragen werden, die sollen anlocken und dann soll die pflücken und essen und dann diese Kerne sozusagen weitertragen. Das ist irgendwie natürlich. Gleichzeitig ist da eine Menge in diesem Unlock-Prozess, ja, deswegen machen die auch eine Menge Zucker drin. Also man stellt sich vor, man würde halt nur die Früchte essen, die per se jetzt nicht schlecht sind, aber die natürlich, wenn man das nur macht, sehr, sehr viel Zucker haben. Ja, und deswegen einseitig wir uns ernähren.
Und unser Darm auch wieder einseitig wird.
Genau, und bevölkern mit den verschiedenen Bakterien, die sich dann auf Zucker spezialisieren. Also ne, nichts gegen Zucker, aber zu viel. So. Und dann hat aber die Natur eigentlich noch so ein Gegending, nämlich die Wurzeln zum Beispiel, die Blätter zum Beispiel, die aber eher bitter sind. Mhm. Ja, aber teilweise und meistens überhaupt nicht giftig. Und die könnten wir essen, aber da haben wir jetzt irgendwie keine Lust, Löwenzahn zu essen. Das Chicorée oder das ist alles
jetzt,
so.
Jetzt, wo wir die Wahl haben und Regale voller süßer, würziger Dinge, haben wir da halt keine Lust
mehr. Da haben wir ja keine Lust mehr drauf. Und plötzlich ist diese Waage unausgeglichen. Oder bei tierischen Produkten, das zarte Fleischstück, ja, was natürlich auch wiederum viele Kollagene hat. Natürlich hat das irgendwie was, Eiweiße, ne? Alles gut, auch Mineralstoffe, das heißt, Fleisch ist nicht ungesund, aber in der Struktur, wie es dann vorkommt und wir aufnehmen, ist es eher entzündungsfördernd, wenn wir zu viel davon essen. Die Knochen wiederum und die Kollagene aus den Knochen und den Gelenken und den Sehnenstrukturen und Kapselstrukturen, die man eher nur auskochen kann, weil sie zu hart sind, aber auch die Organe, die da drin sind, also der Gegenpart, die sind eher entzündungshemmend. Das heißt, wir dürfen die auch nicht vergessen. Das ist sowohl körperlich, gesundheitlich total wertvoll, wenn man tierisch isst, als auch moralisch viel besser zu vertreten, weil wenn man nämlich den Tier dann nämlich tötet, ja, um es zu verzehren, dann doch ganz und komplett.
Nicht nur fürs Muskelfleisch.
Richtig, und nicht nur für dieses eine tolle Muskelfleisch und den Rest einfach wegschmeißen. Und das ist auf jeden Fall Realität gewesen, bis wir gekommen sind, ja, die Knochen wurden weggeschmissen. Ja. Und gerade im Bio-Bereich, wo wir natürlich agieren, wir sind halt nur Bio, weil es einfach auch eine Reinheit, also in der Haltung und so, ist essentiell wichtig, die wurden trotzdem weggeschmissen. Da gab es keinen Abnehmer für, die konnten nichts machen. Und dann wir zu den Höfen und haben gesagt, würdet ihr uns die geben, wieso wäre das umsonst hier? Ja, und okay, jetzt sind sie nicht mehr umsonst, sondern sehr teuer geworden, weil die so gecheckt haben, so, Moment.
Was für eine Power.
Das hat sich wirklich geändert. Also durch unsere Firma hat sich, oder diese Idee, die wir dann umgesetzt haben, Unternehmung, hat sich der Marktpreis von Knochen geändert, ja, hat es aber auch damit durch diese Nachfrage Bewusstsein gebracht und macht einen Sinn, ja, und ist nicht mehr verschwendet. Also Abfall weg. Es ist einfach, es ist so nährstoffreich, ja. Mineralstoffe sind drin, Aminosäuren sind drin, Kollagene sind drin in den verschiedenen Typen. Es gibt ja verschiedene Kollagentypen, manche eher aus der Haut für die Haut, ja. eher für die Gelenke, aber eben auch manche für die Knochen. Und
genau. Wenn wir sonst so Kollagen aufnehmen, jetzt als Pulver oder, das gibt es ja auch gerade total der Trend, dann bricht es der Körper doch aber auch erstmal runter an die verschiedenen Aminosäuren. Aber es sind ja so viele Aminosäuren, die wir vielleicht sonst nicht so gut aufnehmen, dass der Körper Kollagen bilden kann, ne? Ist es jetzt bei Knochenbrühe aber nochmal anders, dass, weil es ein flüssiges, also dass es irgendwie anders trotzdem nochmal die Darmschleimhaut, so wie, ich finde, wenn man diese Knochenbrühe schon trinkt, man hat das Gefühl, das glättet das innerlich, so, als würde das so, so smooth irgendwie so eine Heilung beitragen.
Genau.
Weißt du da so ein bisschen, was genau passiert?
Also ich glaube, das ist auch einfach mit einem anderen Beispiel. Ich mache mal zwei Beispiele, dann kann man das vielleicht besser verstehen. Ein Apfel, ja, und eine Vitamin-C-Tablette. So, also ja, Vitamin C ist im Apfel drin, aber in der Konstellation, wie andere Vitamine und Nährstoffe sozusagen im Apfel drin sind, in dieser Konstellation, der speziellen, kriegt man das in einer Tablette gar nicht hin. Mm-mm. Und man hat eben auch festgestellt, dass die karzinogenen Strukturen im Körper bei Vitamin C-Überdosierung auch wachsen. Mm-hmm. Ja? Also bedeutet, es ist nicht gut, zu viel Gutes zu sich zu nehmen. Mm-hmm. Ja, gerade dann auch natürlich sowieso, wenn es synthetisch isoliert.
Ja.
So. Dieses Isolierte ist das, ist wirklich, dann ist man wieder bei der Waage auf einer Seite. Mhm. Und das Gleiche ist auch hier, wenn man jetzt zum Beispiel nur Kollagen 1 und 2 Typen zu sich nimmt, ja, oder nur das gute Aminosäure so und so Profil, dieses eine, dann ist das, dann wird die Waage verschoben. Mhm. Deswegen ist meine Erfahrung auch für meinen Körper, dann nimm doch das Ganze und mach aus dem Ganzen etwas. Mhm. Ja. Also zum Beispiel, nimm das ganze Huhn, ja, und mach daraus eine Brühe, ja. Oder nimm alle Knochen, die du da kriegen kannst, ja, und mach daraus eine Brühe, weil da nämlich alle Kollagen- und Aminosäuretypen in dem Verhältnis sind, wie die Natur es ganz gut für uns vorgesehen hat. Ja, und da müssen wir nicht nur eins daraus picken. Auch wenn das eine vielleicht gut ist und es dazu eine Studie gibt. Ja, es gibt eine Studie zu diesem und diesem, zu dieser Aminosäure und alle nehmen jetzt diese eine Aminosäure. Das ist irgendwo cool, aber ich glaube, es geht an dieser Ganzheitlichkeit vorbei, ja, an diesem holistischen Ansatz.
Genau, weil dann ist es nur ein Extrakt, aber nicht im Verbund sozusagen, ne?
Genau, der Verbund.
Voll, voll spannend. Das heißt, tada, Brox ist dann irgendwann
entstanden,
aus einer Idee, anderen helfen zu wollen.
Genau, aus dieser Praxis heraus, aus dem Hinterbereich der Küche ist dann Brox entstanden und dann hat das jemand gesagt, hey, schick das doch, wir hatten keinen Brand, kein gar nichts, es war einfach wirklich nur Brühe. Knochenbrühe. Weil weiter, hey, da gibt es so einen Next Organic Award. Ja, schickt das doch mal ein. Ich kenne dann Leute, ich kann euch den Kontakt geben, schickt das ein und dann guckt ihr mal. Da haben wir dieses Glas aus dem Ofen, das war so ein großes, langes Glas, haben wir dorthin geschickt mit einem 1-DIN-A4-Blatt. Also wir hatten auch nicht vor, irgendwas zu gründen. Das war einfach nur so, es wäre schön, wenn Leute das halt sehen und so. Aber wir wussten auch gar nicht, ehrlicherweise, was das für ein Award war. Es war einfach, wir hatten auch gerade sehr viel zu tun. Es war auch einfach, ne, so. Und dann kam zurück nach einer Weile, nach einem Monat oder so, ihr habt den Next Organic Award gewonnen und ihr habt eine Listung in Bio-Company. 50 Bio-Company-Läden wollen euch nehmen. Und wir so, was heißt das jetzt?
Ich war völlig verdutzt.
Ja, so,
Warte mal.
Und dann erzähle ich natürlich diese tolle Nachricht, die ich natürlich auch erstmal so gar nicht in der Tiefe verstanden habe. Erzähle ich dann den Patienten in die Woche hinweg. Und dann meinen die, ja, das finden wir super cool, natürlich macht ihr daraus eine Firma. Es waren ja auch alles teilweise Unternehmer und so.
Und die schon die Brühe getestet haben.
Die haben die Brühe getestet, die kannten uns und die meinten, ihr schafft das. Ich gebe euch Geld dafür. Wie gibt es uns Geld dafür? Ich gebe dir 20.000. Und dann nächstes, ich gebe dir 30.000. Und ich gebe dir 50.000. Dann hatten wir 170.000 Euro eingesammelt nach einer Woche. Patienten, das erzählen und diese Geschichte erzählen. Wir haben dann gemerkt, da haben wir was gefunden. Wir erzählen eine Geschichte und Leute geben uns Geld, auch wenn wir noch keinen einzigen Verkauf gemacht haben. Also es floss 0 Euro und die Firma war nicht gegründet und wir haben 170.000 da. Und das war unfassbar. Also dieser Moment, ja, dieses Potenzial zu sehen. Ja, genau. Und das war 2015 war das. Ja.
Wow.
Und dann habe ich mich mit Jin zusammengesetzt und gemeint, so, weil das auch durch seine Idee mitgekommen ist, er kommt aus Südkorea und sein Leben, seine Kindheit, gerade am Mittags nach Hause gekommen, bestand daraus, dass die Mutter ihm eine tolle Ochsenschwanzsuppe hingestellt hat. Das war seine Kindheit. Das war für ihn wie Tee trinken, sozusagen. Ja? Und er meint, dann hat er, kam er auf die Idee, grundlegend, ne, ehemals, weswegen ich dann noch angefangen habe, in der Praxis das dann zu machen. Und er war so der Grundideengeber von Brühe ist doch super gut. Und dann meine ich so zu ihm, hey, du hattest die Idee, ist ein super Anklang. Guck dir, wir haben jetzt gerade hier zusammen diesen Award gewonnen. Ich habe hier nur 70.000 gerade organisiert. Ich freue mich, zusammen eine Firma gründen. Total irre. Ja.
Cool.
Ja, und da haben wir jetzt zu zweit gegründet, Hälfte, Hälfte und los geht's. Ja, und haben dann gesagt, wir machen jetzt diese Firma. Auch wenn wir eigentlich, ich hatte zwei Praxen zwar, so grundlegendes Verständnis hatte ich, aber wir waren kein Unternehmer. Wir hatten,
nee, bist du dann geworden, ja, oder ihr?
Genau, genau. Ja.
So über die Zeit.
Über die Zeit. Da hatten wir noch mehr. Dann kamen wir relativ schnell 2017 zu Höhle der Löwen. Ja, hatten dann einen Auftritt. Hatten dort Maschmeyer, der investieren wollte, den wir abgesagt haben. Und Dümmel wollte auch investieren, den wir auch abgesagt haben. Wir haben dann danach eine 500.000 eingesammelt von anderen Investoren.
Das ist ja auch schön, eine Plattform zu haben.
Genau.
Ne?
Ja, das war auch super. Und dann hatten wir irgendwann ganz glücklicherweise eine Produktionsstätte gefunden. Wir hatten zwischenzeitlich mal die Domäne Dahlem, ja, hier in Berlin. Wer in Berlin wohnt oder kennt auch Domäne Dahlem. Das war ein toller Bauernhof. Die haben uns dann nur 70 Liter Töpfe gemacht für die Patienten, weil es immer mehr Abnahme gab. Und dann haben wir in dem Auto hin einen Topf zugeklebt und dann mit dem Auto hin und diese 70 Liter Töpfe hin und her geschifft, ja, bis wir irgendwann gemerkt haben, das ist, Moment, was passiert hier gerade überhaupt? Damit kommen wir auch nicht weiter. Ja. Es muss irgendwie professionalisiert werden. Dann diese Listung bei Biocompany, die ja auch Qualität braucht.
Ja, da kann man nicht einfach irgendwie den
hier. Oma hat gekocht.
Ja, ja. Genau. Okay, spannend. Und dann habt ihr aber wahrscheinlich auch so die richtigen Kontakte genau zur richtigen Zeit dann angezogen, oder?
Genau, ja. Einfach offen sein, sich selbst öffnen für Neues. Auch hier total einfach Inspiration bekommen von außen. Und dann intuitiv darauf antworten und dann einfach dieser Journey folgen, die viele Fehler in sich birgte, aber auch gleichzeitig bis jetzt Learnings noch zum Erfolg führt, ja. Mhm. Durch diese Learnings, die man hat und die man dann anwendet. So ist es dann passiert, ja.
Und genau. Hier und jetzt und heute, ja. Hier und jetzt.
Ja, sind wir immer noch da, nach all den ganzen Tälern und Bergen, die wir erklommen haben.
Und habt seit unter anderem bei Biocompany, aber noch in vielen anderen Biomärkten.
Ja, bis eigentlich in allen Biomärkten.
Ja.
Vorhanden, manche Edeka und Rewe auch. Und dann haben wir halt den E-Commerce-Store, also Online-Store Shopify, wo halt wir dann eben die Gläser versenden nach Deutschland, Schweiz, eigentlich auch nach ganz Europa, aber das sind unsere beiden Hauptmärkte.
Yeah.
Und wir hatten eben auch Pop-Up-Stores, wo wir das eben auch so im To-Go-Format den Leuten weitergebracht haben. Das war auch total spannend, ja, einfach so mitnehmen, früher mitnehmen, Knochen so mitnehmen.
Wie häufig gibt es bei euch eine Brühe?
Zu Hause?
Ja.
Wir haben ja glücklicherweise, das gibt es auch sonst nicht, diese Back-in-Box, 5 Liter. Also Gläser sind super, aber natürlich muss man Glas mal wieder wegbringen zum Glascontainer. Ist Gewicht und ein bisschen Aufwand. Back-in-Box sind 5 Liter und die packst du in den Kühlschrank und dann können wir die mal abzapfen.
Gut für Familien und eigentlich auch.
Perfekt. Ich koche eigentlich
Fasten,
mit Touren allem.
Oder so, oder mehr.
Es ist einfach mit allem mit dabei. Ja, also selbst wenn ich Dinge.
Drin.
Ja, ist immer irgendwie so drin. Ja, das ist so ein Teil des Ganzen geworden. Was immer irgendwie füllt. Auch bei Dingen, die man anbrät manchmal. Ja, einfach, da braucht man nochmal so ein bisschen einen Schuss. Man nimmt dann irgendwie Wasser. Nee, wir nehmen halt so einen Schuss Brühe dazu.
Voll cool.
Genau.
Ja. Ihr teilt bei euch auch ein paar Rezepte, ne? Auf der Webseite.
Ja, ja, total.
Ja, wieder. Und auch so, ja, voll gut. Das heißt, genau, Brühe ist euer Kerngeschäft.
Mhm.
Du hast mir vorhin ein bisschen erzählt, ihr geht jetzt da noch, wird das vielleicht ein bisschen spezieller werden, was bestimmte Zielgruppen angeht. Mhm. Also dazu mir was erzählen?
Ja, genau. Also Brühe kennen irgendwie alle. Irgendwie kennen Brühe alle meistens von dieser Idee. Meine Oma hat mir dann, als ich dann erkältet war, eine Grippe hatte, einen Brühe ins Bett gebracht. Und dieses Gefühl ist total wunderschön, weil es ist ein Gefühl der Fürsorge. Und dann aber auch körperlich ein Gefühl, der ich komme wieder in meine Kraft.
Innere Wärme.
Ja.
Mm.
Ja. Das ist einfach wunderschön. Mm. Entweder war es die Oma oder die Mutter und das war eine Erfahrung für sehr viele Menschen. Deswegen hat es uns so gewundert, dass das keiner anbietet. Also warum gibt es dann keinen, der hier Knochenbrühe anbietet? Ja, weil es in der Produktion doch irgendwie wirklich schwierig ist. Mm. Es ist nicht so einfach wie, ich mache mal einen Fond, den man sonst so kaufen kann, weil die aus so Patties gemacht werden, so Trocken-Patties, die werden ins Wasser geschmissen und dann das Geschmack, viel Salz und Wasser natürlich da zusammen. Da kann man manchmal was draus machen, aber es ist kein Gesundheitsfaktor mit dabei, keine Wirkung mit dabei, außer halt manchmal, wenn es einem schmeckt, der Geschmack. Und was wir halt brauchen, ist halt auch Länge der Zeit. Also es braucht halt eben dieses Slow-Food-Charakter. 24 Stunden sich Zeit nehmen, eine gute Brühe zu kochen. Das machen wir halt. Wir kochen 24 Stunden diese Brühe aus und füllen die dann ab. Und das ist eben das, warum wir eigentlich dann auch diesen Erfolg hatten, weil sich die Leute diese Zeit nicht nehmen konnten. So. Und Brühe an sich ist erstmal für alle erstmal gut. Es gibt eigentlich keine Nebenwirkungen in dem Sinne, wo man sagt, für diese Zielgruppe ist das jetzt nichts.
Ja, okay.
Aber dadurch, dass wir halt so eine weite Zielgruppe hatten, mit so viel Wirkungsspektrum, ja, weil natürlich mit das Immunsystem und damit das ganze eigene Gesundheitssystem mit dem Darm verbunden ist, hatten wir auch so eine weite Zielgruppe. Ja. Das macht es für uns schwieriger, gerade was Health Claims angeht zum Beispiel, darüber zu sprechen und Geschichten sozusagen zu erzählen. Man muss es halt selbst erfahren, man muss es halt machen und dann sich selbst checken und gucken, was macht das mit mir. Dann hat man halt eigentlich für sich die Begründung, warum es gut ist. Aber darüber sprechen können wir nicht wirklich darüber. Ja? Und deswegen haben wir jetzt angefangen zu sagen, okay, also es ist sogar gut für Babys, es ist sogar gut für Kinder. Aber, na klar, Babys haben eben einen bestimmten Anspruch, nämlich weniger Salz zu sich nehmen zu dürfen.
Wenn du sagst, Babys auch... Wir machen mal das Beispiel, die Mutter kann nicht so lange stillen oder so und man gibt schon Beikost, vielleicht früher als gedacht. Ne? Und dann darf man in der Zeit schon anfangen, ab einem halben Jahr.
Ja, ganz genau. Da ist kein Salz drin.
Ja.
Wir, also das lebendige Beispiel, oder unsere Tochter ist das lebendige Beispiel, ja. Unser Sohn auch. Unser Sohn hat sogar die Salzige bekommen, ehrlicherweise. Aber deswegen haben wir es jetzt ja angepasst, ja, dass wir einfach die Brühe geben. Ja. Und das wird super aufgeschlürft. Und wir haben perfekte Erfolge für unser Baby einfach damit.
Oh,
ja. Einfach ein gesundes, tolles,
gesundes, vitales Baby.
So toll. Also lebendig. Es macht viel mehr Spaß, lebendig miteinander zu leben,
total.
Als dauernd irgendwie sich um Gesundheit und Krankheit Gedanken zu machen.
Ganz genau.
Und Kinder genauso.
Das ist die neue Schulmilch sein.
Ja.
Mir kam gerade dieses Bild, das hattest du ja auch, wir sind ja in Berlin beide aufgewachsen. Diese Schulmilch damals gab, Himbeer oder nee,
Kakao.
Erdbeer, Kakao, Vanille.
Ja.
Eigentlich müsste es so eine Schulbox,
das wäre super, ne?
Knochenbrühe im Tetrapack geben.
Ja, ja. Ja. Ja, sehr gerne.
Das
vielleicht kommen wir dahin.
Okay,
warte, Idee, kurz aufschreiben.
Das finde ich eine gute Sache, das ist
ja.
Mega. Guck mal, wie cool wäre das als Initiative. Ja.
Total gut. Nee, ist wirklich
so. So viele Allergien mittlerweile, die Kinder haben und so, ne?
Da geht's einfach los. Wenn du Menschen, kurzer Schwenker nochmal zurück, mit Rückenschmerzen hast, mit Rückenverformungen, ja, auch hast, wo du sagst, ja, das ist die und die Krankheit, aber dann fragt man die Menschen mal wirklich, ja, auch mit Rheuma-Beschwerden, also diese Thema, Rheuma, immer ein größer werdendes Thema. Wie war die Verdauung in deiner Kindheit? Einfach mal diese Frage stellen. 95, ich würde sogar fast auch sagen, noch mehr. Ich habe keinen, glaube ich, getroffen, der gesagt hat, meine Verdauung war super, als Kind, die Rheuma hatten.
Ja.
Also es schleppt sich dann bis in die ins Alter hoch. Also auf die Verdauung zu achten, das Essen ist sehr wichtig und Knochenbrühe, Kollagen ist ein entscheidender Baustein dafür. Ein entscheidender Baustein. Ist nicht alles, aber es ist ein entscheidender Baustein. Einfach um die Schleimhaut zu regenerieren, um die Entzündung zu hemmen und zu senken. Und jede Erkältung oder Erkrankung geht mit einer Entzündung los. Auf zellularer Ebene. Das bedeutet, egal, da muss man einfach darauf achten, ja, weniger Entzündung in unserem Körper, dem eine Chance zu geben, dass die sich entwickeln kann.
Genau. Wir nehmen mal kurz ein Beispiel, das würde ich gerne nochmal so am Ende.
Mhm.
Wenn jetzt eine Person zuhört und denkt, okay, ich habe wirklich krasse Magen-Darm-Thematik, ich merke einfach, mein Darm ist super schnell gereizt und reagiert irgendwie auf alles sehr, sehr schnell und ich muss dafür was tun. Natürlich ganzheitlich, aber vielleicht ist irgendwie erstmal so ein Break für mich gut. Würdest du denn eher vorgehen und sagen, hey, dann mach mal wirklich wie so eine Art Fastenkur und trink nur Brühe für ein paar Tage? Oder, ne, es ist ja auch immer, dass viele Leute sagen, ey, ich habe noch einen Job und es ist so viel und ich kriege das jetzt gerade nicht organisiert. Oder wäre es auch schon gut, wenn man sagt, okay, man ersetzt zum Beispiel eine Brühe mit einer Mahlzeit oder man nimmt das einfach jetzt dazu? Also wie ist da so... Ich dachte, du hast so ein paar Erfahrungswerte. Mhm. Das ist wahrscheinlich sehr individuell, aber
ja, genau.
Das, so?
Das ist die Sache. Also häufig gibt's, welcher Typ bist du? Mhm. Bist du der Typ, der mit seiner Geisteskraft vorangeht und sagt, ich setze das jetzt, stülpe das so rüber?
Mhm.
Dann kannst du dir verschiedene Konzepte einfach mal für einen Moment angucken. Eine Woche oder zwei Wochen. Ja?
Ganz genau.
So, einfach mal versuchen und dann Erfahrungen sammeln.
Mhm.
Das geht auf jeden Fall auch. Ja? Weil hier gibt es total viele Typen, die so sind und so sind und so sind, alle wieder unterschiedlich.
Mhm.
Oder man sagt eben, hey, habe ich intuitiv jetzt gerade Lust darauf und achtet eben oder arbeitet an seiner Intuition. Das ist auch eine Möglichkeit. Mhm. Ja, wo man sagt, zwar will ein Teil von mir gerade jetzt in diese Chips greifen, aber was will er eigentlich wirklich? Habe ich nicht vielleicht Lust auf ein gutes Steak? Ja, zum Beispiel, weil ich gerade Mineralstoffe brauche.
Umami.
Ja, genau. oder einer guten Shiitake-Pilzbrühe, so Vitalpilze, ja? Will ich nicht lieber das sozusagen? Oder will ich nicht lieber, eigentlich brauche ich nicht lieber Salz und eine total salzarme Ernährung, ja? Weil ich einfach, brauche ich Mineralstoffe. Weil ich eigentlich ja, ne, weil da sind ja total viele Mineralstoffe drin suggeriert, ja, in diesen Chips, salzige, ja, gibt uns ja Mineralstoffe für den Körper. Und werde ich nicht eigentlich gerade in die Irre geleitet? Also wenn man da sich so ein bisschen mal nach oder vor jeder Handlung mal ganz kurz zurücknimmt und sagt, was will ich eigentlich hiermit, mit dieser Handlung, dann kommt man irgendwo dahinter, dass man diesen natürliche Lebensstil eigentlich präferiert. Weil die auf Dauer viel mehr Energie geben. Anstatt diesen ganz schnellen Kick vielleicht, diesen Moment des Munchies reinstopfen. Total schöner Moment, gar nicht, ne? Deswegen machen wir den ja auch. Aber macht es nicht viel mehr Sinn, eigentlich genährt zu sein, ja? Ausgeschlafen zu sein, ja? Also auch gerade, wenn wir so über Routinen reden. Macht es jetzt nicht Sinn, einfach mal das Handy wegzulegen und jetzt einfach mal wirklich die Augen zuzumachen und mir den Schlaf zu gönnen. Auch entzündungshemmend übrigens, ja? Zu wenig Schlaf entzündungsfördernd. Es ist immer dasselbe am Ende, ja? Aber wie kriegen wir es gelöst, indem wir bewusst werden, dass wir unserer Intuition folgen. Ja, genau. Und das würde ich eigentlich sozusagen als Tipp mitgeben. Ne? Mhm. Intuition ins Leben einladen, damit...
Das ist ein schöner Satz. Ja. Intuition ins Leben einladen.
Ja, genau. Genau. Und da ist man dann ganz bunt.
Nenne ich diese Podcast-Episode auch.
Ja, wir haben den Titel.
Ja. Mega schön.
Den Titel gefunden.
Ich find's großartig und ich bin total dankbar, dass wir jetzt hier so viel gesprochen haben. Ich glaube... Es gibt mit manchen Interviewgästen ein Comeback, dass wir das mal irgendwann nochmal sprechen.
Ja, sehr gerne.
Da ist darüber gesprochen, dass wir vielleicht auch noch einen Code kreieren, ne, für die Hörerinnen und generell für meine Community. Das werde ich dann alles in die Shownotes packen.
Perfekt.
Und noch den Link zu euch, alles, was du gerne teilen möchtest dazu.
Mhm.
Aber ja, danke Konrad, dass ihr wirklich das kreiert habt.
Und sehr gerne.
Sag immer, keep going and keep growing, weil ich denke, okay, da kommt noch ganz, ganz viel. Und voll schön, dass ihr so viel Wohlbefinden für die Körpermitte ins Leben gebracht habt. Danke, danke.
Danke für diesen tollen Moment.